Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zu Positionen, dem Sonderformat des Podcasts Projektionen, Kinogespräche von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Mein Name ist Markus Stiegelecker und ich werde mich heute mit einem Gast, Katharina Rhein aus Berlin, unterhalten über das Phänomen von Gothic Cinema. Wie immer ist die Musik im Hintergrund von uns selbst komponiert. In diesem Fall handelt es sich um ein Stück des Albums As Gods Fall, das von meinem Projekt Vortex auf dem Label Cyclic Law in Frankreich herausgegeben wurde und dort auch problemlos erhältlich ist. Die heutige Folge ist inspiriert von einem gerade erschienenen Buch, das Katharina Rhein geschrieben und in der Reihe Genrediskurse im Verlag Springer VS veröffentlicht hat. Die Reihe Genrediskurse habe ich selbst vor 2 Jahren als Herausgeber begründet und Gothic Cinema ist der 2. Band. Der 1. Band ist von Felix Schnitz Genre und Videospiel. Weitere Bände sind in Vorbereitung. Und jetzt möchte ich zu dieser heutigen Folge im Studio begrüßen Katharina Rhein. Hallo Katharina.
Hallo Markus.
Ja, Katharina, es freut mich sehr, dass du dieses Buch geschrieben hast, auch in der Reihe. Es ist der 2. Band, der in der Reihe Genrediskurse erschienen ist. Zunächst mal auch vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörer wäre mal interessant, also als was definierst du dich? Bist du Filmwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin, weil ja all diese Elemente in dem Buch eine Rolle spielen?
Mhm. Ja, ist eine gute Frage. ich würde mich als Kulturwissenschaftlerin bezeichnen, vielleicht sogar als Kulturhistorikerin, weil ich vorwiegend historisch arbeite. Und nach meinem Verständnis von Kulturwissenschaft würde eben Medien- und Filmwissenschaft dazu zählen. Deswegen mache ich quasi auch beides oder alles. Mhm. Aber ich glaube, der Zugang ist vielleicht ein bisschen anders als jetzt ein rein filmwissenschaftlicher. Ich habe ja auch viel Kulturgeschichte in diesem Band. Mhm. Deswegen würde ich sagen, Kulturwissenschaftlerin.
Du hast ja auch eine interessante Vorgeschichte insofern, dass deine Arbeit vorher ja nicht unbedingt mit Film zu tun hatte. Aber erzähl mal darüber.
Ja, so über Eck schon. Ich habe meine Doktorarbeit zu Bühnenzauberkunst im späten 19. Jahrhundert geschrieben. Das heißt, es endet quasi chronologisch dann mit dem frühen Film, weil die Zauberkünstler zu der Zeit 1895, sich quasi auf den Film gestürzt haben, weil sie ihn wahrgenommen haben als ein weiteres technisches Ding, mit dem sie Illusionen machen können. Deswegen war das so eine logische Fortsetzung und da ich eben 1900 aufhöre in der Arbeit, endet es quasi mit dem frühen Film. Aber es geht tatsächlich um Bühnenperformances wie David Copperfield nur eben vor 150 Jahren. Mhm.
Genau, also die mediale Illusionsmaschinerie in ihrer Frühphase eigentlich. Also was eigentlich so genau die Vorläufer des Kinos sind.
Ja, so, also quasi schon, wobei ich gerade eben Wert drauf gelegt habe, davon wegzurücken. Also weil es ja sehr viele, beziehungsweise die Forschung, es ist nicht so rasend viel, aber die Forschung, die es zu dem Thema gibt, stammt oft von Filmwissenschaftlerinnen, die eben über den frühen Film darauf stoßen, dass es da diese riesen Zauberkultur gab. Und in deren Geschichtsschreibung das eben oft so teleologisch als so eine Art Vorform des Kinos irgendwie erarbeitet wird. Und genau das habe ich eben versucht zu vermeiden. Also ich habe eher gesagt, ich nehme das als eigenständige Kunstform ernst, die dann irgendwann natürlich mit dem Kino auch interagiert und man könnte sogar sagen, im 20. Jahrhundert auch deswegen irgendwann zugrunde geht, quasi, weil das Kino plötzlich sehr populär wird und dann übernimmt als Abendunterhaltungsform. Aber hauptsächlich ging es tatsächlich darum zu schauen, was passiert konkret auf der Bühne, wie sehen diese Illusionen aus. Das war super schwierig, das musste ich mir zum Großteil aus Archiven zusammensuchen, um einfach nur ein Bild davon zu haben, was die eigentlich gemacht haben. Und dann habe ich eben versucht, das kulturhistorisch zu interpretieren. Also ich habe das kurz geschaltet mit Technik und Industrialisierung und anderen medialen Entwicklungen in der Zeit. Das hängt mit zum Teil mit Telegrafie und Funktechnik und sowas zusammen, weil Zauberkünstler immer die neueste Up-to-Date-Technologie in ihren Bühnenillusionen verwendet haben. Und das war sehr spannend, das nachzuvollziehen, also mit dem Impetus eben zu sagen, hier geht's natürlich in den 1880er Jahren oder sowas nicht mehr darum, dass Leute glauben, da steht jemand auf der Bühne, der Zauberkräfte besitzt, das steht ja völlig außer Frage, sondern es ist von vornherein klar, was wir hier sehen, ist ein technisch induzierter Trick. Und der Clou daran ist, dass wir zwar wissen, dass es eine technische Illusion ist, aber wir wissen nicht, wie sie zustande kommt. Und zwar ist es oft tatsächlich auch technisch in diesem Sinne, im Sinne von Industrialisierung und Technik und Eisenbahn und solchen Sachen. Und das ist das, womit ich diese Form von Zauberkunst auch kurz schließe, weil ich sie eben als dezidiert moderne, hochtechnisierte Form von Unterhaltung begreife und nicht als etwas, was... Also natürlich hat es auch mit Magie im Sinne ritueller Magie zu tun, aber eben nur qua Referenz und eigentlich sieht es sich in einer ganz anderen Tradition.
Ich denke, dass sich viele aus dem Film- und medienwissenschaftlichen Bereich für diesen Übergang interessieren, liegt natürlich an Georges Méliès als einem Pionier der Filmkunst und der Bühnenperformance mit Illusionscharakter, also der ja quasi filmische Mittel als Weiterentwicklung dieser Bühnenillusion benutzt hat. Also das verführt einen buchstäblich dazu, dass man das zusammendenkt und weil es ja auch zusammenhängt natürlich, aber es ist natürlich auch unabhängig als Entwicklung vielleicht zu sehen und ich kann das schon nachvollziehen, warum du das davon dann trennen wolltest. Ne?
Ja, es ist schon stark miteinander verwoben, ne, weil beides irgendwie Illusionstechniken sind oder eher andersrum, weil Zauberkünstler Film als Illusionstechnik begriffen haben. Deswegen sind die von Anfang an oder eigentlich schon vor der Erfindung des Films schon beteiligt. Also Méliès hat nachweislich schon Jahrzehnte vorher die Entwicklung zum bewegten Bild hin verfolgt und war auch in entsprechenden Netzwerken. Der Vater der Lumières war sein Nachbar und so weiter. Also das ist letztlich alles, ist auch schon von anderen geschrieben worden, dass die also einfach mit dabei waren, weil sie diese ganze Bewegtbildtechnik, die plötzlich aufkam, spannend fanden, einfach als Illusion. Also insofern ist es schon eng miteinander verwoben. Aber die Zauberkunst ist natürlich deutlich älter und funktioniert auch ohne Film und vor dem Film ganz anders, unabhängig vom Kino.
Ja. Um ein bisschen in Richtung des jetzt vorliegenden neuen Buches von dir, das ist ja eine Monographie auch, also du hast das komplett selbst geschrieben. Es ist keine Qualifikationsschrift, sondern eine eigenständige Veröffentlichung, was ja momentan gar nicht so viele Leute machen. Ne? Also im wissenschaftlichen Bereich würde man sich manchmal wünschen, dass mehr auch in Buchform und nicht nur in Aufsätzen veröffentlicht wird, weil man da ganz andere Möglichkeiten hat. Aber Gothic Cinema, das ist ein Thema, das ist aus einem Gespräch, das wir vor vielleicht anderthalb, zwei Jahren hatten, ja, ungefähr, entstanden. Wir haben uns da über Filme, die uns beide auch interessieren, beschäftigen, so angenähert. Und das ließ sich dann quasi auf eine Weise verdichten. Darüber müssen wir jetzt sprechen. Was ist eigentlich Gothic Cinema? Wie hast du das hergeleitet? Wie definierst du das? Also da müsste man vielleicht erstmal den Gothic-Begriff von Cinema trennen. Also was ist eigentlich Gothic? Und dann, dass wir verstehen und auch nachvollziehbar machen können, was damit eigentlich gemeint ist.
Ja, das war, glaube ich, so die größte Herausforderung bei diesem Band. zu definieren, was das eigentlich sein soll, nicht? Also das erste Problem war natürlich zu sagen, wie übersetze ich das? Was mache ich damit, wenn der Band auf Deutsch ist? Und ich bin ja eben, wie du weißt, dabei geblieben, es nicht zu übersetzen, schlicht und ergreifend, weil Gotik natürlich was total anderes meint. Und das gotische Kino oder sowas, das wäre alles Schmarrn. Also das habe ich gelassen. Ja. Und es ist natürlich ein stehender Begriff, weil es eben sehr viel anglophone Forschung dazu gibt. Deswegen habe ich den dann einfach übernommen. Und auf die beziehe ich mich ja auch größtenteils. Ja. Da ist allerdings wiederum das Problem, dass es zwar einen Riesenkorpus zu Gothic Literature gibt, aber auch kaum was zum Film. Also dass die Leute, die zum Film arbeiten, das immer übertragen. Aber es ist auch noch sehr wenig, was explizit zu Film arbeitet. Also ich glaube, es gibt 3 Sammelbände zu Gothic Cinema, also die explizit sich mit Gothic im Film beschäftigen, und eine Monographie, die letztes Jahr erschienen ist. Mhm. Also es ist alles auch aus den letzten 2-3 Jahren. Ja, und das habe ich irgendwie mir alles angelesen und dann versucht, damit irgendwas anzufangen. Natürlich auch das meiste zur Literatur, weil es eben zu Filmen nicht so viel gibt. Und dann eben diesen Spagat irgendwie zu leisten, dass ich genug lese, um einen Überblick zu haben und qualifiziert was dazu sagen zu können und gleichzeitig in diesem Korpus nicht so zu ertrinken, der hauptsächlich nicht relevant ist, weil es doch oft um Literatur geht und nicht um Film. Und entsprechend habe ich dann auch versucht, den Begriff herzuleiten, einerseits aus diesem klassischen Verständnis, das eben von der Literatur herkommt, und andererseits quasi gegen die rivalisierenden Konzepte abzugrenzen, um festzustellen, was ist denn der Unterschied zwischen einerseits Gothic und der schwarzen Romantik und andererseits Gothic und Horrorfilm, was ja noch die relevantere quasi Unterscheidung ist. Weil ja hierzulande oft, wenn von Gothic Cinema gesprochen wird, wenn denn überhaupt jemand davon spricht, dann wird es oft als Subgenre von Horrorfilmen gewertet. Und das fand ich eben dann auf den zweiten Blick nicht unbedingt überzeugend. Deswegen habe ich auch da versucht, das voneinander abzugrenzen.
Wenn wir da kurz mal einhaken, also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil die Buchreihe heißt ja auch Genre-Diskurse. Und Genre-Diskurs öffnet ja den Genre-Begriff als ein engeres Konzept hin zu verwandten oder hybriden Begriffen, die dem aktuellen Geschehen ja auch mehr Rechnung tragen, wie wir es jetzt im Kino und auch in Streaming-Formaten, Serien und so weiter finden. Und wir werden ja später vielleicht auch noch auf konkrete Beispiele zu sprechen kommen. Die Sache ist die, dass in der Tat für mich Gothic Cinema, auch wie ich es verstanden habe, wie du das entwickelst, sehr viel mit einem Stil zu tun hat, also mit stilistischen Elementen, die mit Genre-Elementen gekoppelt werden, nicht notwendigerweise gekoppelt sein müssen. Also sie können auch in eine andere Richtung sich meandern. Und damit ist es vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Film Noir als einem Stil, der aber nicht begriffen werden kann als ein Subgenre des Kriminalfilms, weil es durchaus Film Noir stilistische Phänomene auch im Melodram gibt zum Beispiel, ja, oder bis hin in den Western, wenn man so will. Und da müsste man sich ja fragen, es gibt übrigens auch Gothic Western zum Beispiel, das ist ja auch ein interessantes Phänomen, dass das wirklich auch vom, eben genau nicht nur mit dem Horrorgenre, das stellst du ja auch nicht so eng dar, das ist genau der Punkt. Ja,
ja, und das finde ich, das finde ich sehr entscheidend, das macht es nämlich auch viel spannender, wenn man sich von der Idee löst, dass es ein Subgenre von Horrorfilmen ist, sondern das eben als, und du sagst, ein Stil oder einen ästhetischen Modus oder irgendwie eine spezifische Ästhetik, Atmosphäre, irgendwie sowas greift, dann heißt es natürlich, dass das Genre übergreifend funktioniert. Also dann wird nämlich das Wenn dann zu einem Metagenre, weil es, wie du sagst, dann auch Gothic Western gibt, Dead Man zum Beispiel, ganz klassisch, Gothic Science Fiction, Alien oder Prometheus wären zum Beispiel Vertreter. Oder Musical, Tanz der Vampire ist ein Gothic-Musical, ganz klar. Ja,
genau.
Oder Familienfilme, Kinderfilme, Hotel Transylvania zum Beispiel ist eigentlich ein Familienfilm, aber es ist auch ganz klar Gothic. Und das ist viel interessanter, als es quasi nur so als Horrorfilm-Unterart zu betrachten, weil man dann plötzlich so einen riesen Korpus hat an ganz disparaten Filmen, die aber trotzdem was gemeinsam haben. Also wir erkennen, dass es Gothic ist, wenn wir sie sehen.
Genau. Also das heißt, Gothic Cinema ist buchstäblich ein Genre-Diskurs, der übergreifend zu betrachten ist. Also ein Metaphänomen ist, das sich da über verschiedene Dinge erstreckt, das aber relativ klar als Phänomen selbst definierbar ist. Und da müssten wir vielleicht historisch nochmal zurückgehen. Gothic Fiction in der Literatur, da gibt es ja die klassische Phase, die ist eigentlich Ende des 18. Jahrhunderts könnte man die schon ansetzen, ne? Und dann bis Anfang oder so um die Jahrhundertwende 1900 eigentlich anzusetzen. Und dann gibt es aber auch in der Literatur ja schon das, was sich daraus weiterentwickelt hat und die Kontinuitäten. Und du hattest es schon erwähnt, es gibt basierend auf dem Buch von Mario Praas, einem Literaturwissenschaftler, den Begriff der schwarzen Romantik. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erläutern, wie du unterscheidest Gothic Fiction und schwarze Romantik, weil das, glaube ich, nicht so vielen bekannt ist.
Ja, vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Thema, dass Gothic sehr divers ist und alle möglichen Bereiche durchdringt, nicht zu vergessen, aber das ist ein ganz anderer Diskurs, ist natürlich auch die Subkultur des Goth und die Musik, die dazu gehört, wo man natürlich auch sagen könnte, das ist ein Lifestyle, der informiert ist von der Ästhetik des Gothic, also wo es jenseits von kulturellen Artefakten auch quasi Früchte trägt. Aber das ist ein anderer Diskurs. Zur schwarzen Romantik, ja, ich habe das ein bisschen auseinandergedröselt oder versucht. Und zwar gibt es ja sehr starke Überlappungen, genau wie mit Horror haben wir auch mit der schwarzen Romantik starke Überlappungen. Also es gibt eine ähnliche Ästhetik und ein Themenrepertoire, was mit Liebe und Erotik und Tabuthemen zu tun hat, mit Tod oder auch mit der Verknüpfung von Tod und Erotik. Es geht oft, und das ist im Gothic Cinema natürlich auch sehr stark, um die Ununterscheidbarkeit von Imagination und Realität. Das ist ein ganz zentrales Motiv. Unerklärliche Ereignisse, verborgene Realitäten, dunkle Mächte. Wir haben oft isolierte Figuren. Das Unheimliche nach Freud ist ganz wichtig. Es gibt oft Ruinen, also ästhetisch ist es auch sehr, was die Lichtsetzung und so weiter angeht, sehr ähnlich. Also dazu kommt noch, dass die Bilderwelten, wenn man so möchte, aus der schwarzromantischen Kunst, also es ist ja eine überwiegend eine Richtung in der bildenden Kunst, über den Umweg des deutschen Expressionismus quasi ins Gothic Cinema eingewandert sind. Also deswegen ist die Ästhetik tatsächlich sehr stark im Film vertreten, weil die direkt aus der Kunst dieser Zeit importiert wurde. Aber, und da würde ich sagen, der entscheidende Unterschied ist, dass schwarze Romantik im Allgemeinen in der Kunstgeschichte etwas ist, was abgeschlossen ist. Es ist ein Genre der Vergangenheit. Und es bezieht sich explizit nicht auf zeitgenössische Werke, sondern es endet, je nachdem, wen man liest, um 1900 oder 1920, so um den Dreh. Aber niemand würde auf etwas von 2020 zeigen und sagen, das ist ein Vertreter der schwarzen Romantik.
Man würde aber durchaus sagen, das hat eine gewisse Gothic-Ästhetik.
Ja, genau.
Das könnte man sagen, ja.
Ja, also deswegen habe ich gesagt, das ist, die sind ähnlich, aber man kann quasi die Begriffe nicht ineinander übersetzen, weil schwarze Romantik eine ganz festgelegte Epoche ist, die abgeschlossen ist und die ein Anfang und ein Ende hat. Und bei Gothic ist das halt so, dass es mehrere in der Literatur zwei klassische Phasen gibt, würde ich sagen. Also die quasi ganz, ganz klassische ursprüngliche Gothic Novel ist so um die Jahrhundertwende 1800, also 1760 oder 1764 ist der erste Roman The Castle of Otranto von Horace Walpole. Das ist so das Gründungswerk, das sich auch selbst als Gothic Literature bezeichnet zum ersten Mal. Und dann gehört da sowas dazu wie The Mysteries of Udolpho von Anne Radcliffe, Matthew Lewis, The Monk und so eins der letzten noch, Frankenstein von Mary Shelley, das kommt 1818. Und dann gibt's so ein bisschen eine Pause und das, was dann im späten 19. Jahrhundert wiederkommt, lässt sich eigentlich schon als Revival begreifen. Das sind aber die Werke, auf die sich hauptsächlich die Gothic-Filme beziehen, weshalb wir damit diese Ästhetik verbinden. Also dazu zählt natürlich ganz klar Dracula 1897. Wir haben von Stevenson Jekyll and Hyde oder sowas wie The Picture of Dorian Gray von Oscar Wilde. Die sind alle um die Jahrhundertwende 1900, die stark geprägt sind von der Ästhetik der Dekadenz und von diesem ruinösen, auch sexuell aufgeladenen, diese Stimmung, ne, die wir jetzt stark mit Gothic verbinden, auch weil natürlich Dracula zum Beispiel eine der zentralen Figuren ist. Also das sind die Werke, die für den Film hauptsächlich adaptiert wurden. Ich kenne keine einzige Adaption von The Castle of Otranto oder so. Also ich weiß nicht, ob es eine gibt, vielleicht kennst du eine. Aber deswegen, auch wenn es ist eigentlich nicht die klassische Gothic Literature Epoche, aber das ist die, an die wir denken, weil wir, wenn wir vom Film herkommen.
Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass also das, was inhaltlich definierend ist für das Gothic Cinema, bereits ein Revival-Phänomen ist, bereits eine Verarbeitung, eine Reflexion der ursprünglichen Elemente enthält. Und es ist auch nicht zufällig, dass zum Beispiel die filmischen Adaptionen von Frankenstein sich sehr weit vom Roman entfernen, also das Ganze technisieren und was im Roman eigentlich noch so was Alchemistisches hat, ja, also sehr stark auch mit magischen Elementen noch verknüpft ist. Das wissen die meisten nicht, weil sie den Roman nicht kennen. Und bei Dracula muss man jetzt wieder sagen, ist das aber anders, weil Dracula ja bereits im Roman eine enorme Modernität mit sich trägt. Also diese ganze, da wird dauernd telegrafiert und solche Sachen. Es ist ein Briefroman, es gibt Rückblicke und diese ganzen Montagetechniken und so weiter sind sehr modern. Und genauso haben wir bei Robert Louis Stevenson natürlich die Reflexion des medial sehr aufgeladenen Jack the Ripper-Falls und solche Dinge. Also das sind alles Elemente, die bereits eine Medialität mitdenken und deswegen dankbar aufgenommen wurden. Und vielleicht das Letzte, was du jetzt vorhin mal erwähnt hattest, aber nicht in dem Zusammenhang, dass ja Ende des 1900s und um die Jahrhundertwende eine sehr starke Tendenz, eine Faszination am Okkulten auch verbreitet war. Und es ist nicht zufällig, dass Bram Stoker, der Autor von Dracula, ja Mitglied im Golden Dawn war, ja, also in der okkulten Vereinigung. Und Edward Bulwer-Lytton und solche Leute, also die wirklich geschrieben haben in der Zeit, deren Romane total weltberühmt wurden, waren eigentlich Okkultisten. Und auch Aleister Crowley als der Chef-Okkultist des britischen Milieus da, Anfang des 20. Jahrhunderts kommt aus diesem Umfeld. Und es ist sehr interessant, also wie sich das gegenseitig beeinflusst und dann mündet offenbar in eine mediale Adaption. Und im Grunde, auch das hast du im Grunde ja auch schon gesagt, dass der deutsche Expressionismus bereits, und das finde ich total spannend, obwohl es eine eigene Kunstströmung ist, also der Expressionismus, den würde man erstmal für sich betrachten, aber Gothic-Elemente im Kino verwendet, um eben das Kabinett, das Dr. Caligari, vor allem aber auch Nosferatu, der Januskopf und so weiter, als Adaptionen auch ins Kino zu bringen. Wie wurde das zusammengebracht? Also wie kann man sich das vorstellen?
Mhm. Ja, ich fange ja sogar noch früher an. Der erste Gothic-Film, den ich erwähne, ist ja von Georges Méliès, 1896. The Haunted Castle, ich komme gerade nicht auf den Originaltitel, aber es heißt exakt das Gleiche, nur auf Französisch. wo man auch schon in diesen, ich glaube, der geht 3 Minuten oder irgendwie sowas oder sogar noch weniger, schon ganz klar zentrale Motive und Figuren des Gothic identifizieren kann. Also es ist ganz spannend. In dem Film passiert letztendlich natürlich nicht viel, aber es gibt einen Teufel. Es gibt diese fantastische Szene, in der sich eine Fledermaus im Flug in einen Menschen verwandelt, ja, die wir danach unzählige Male in allen Dracula-Verfilmungen immer wieder sehen. Das hat Méliès quasi erfunden. Wir haben irgendwie Nonnen, auch ein klassisches Gothic-Motiv, einen riesigen Hexenkessel und alles Mögliche und Magie und all das, auch so ein gotisches Gewölbe im Hintergrund. Also da fängt eigentlich schon Gothic Cinema an, direkt mit dem Film, könnte man sagen. Und im deutschen Expressionismus systematisiert sich das, würde ich sagen. Also da wird eben, wie gesagt, über die Kunst, die bildende Kunst der schwarzen Romantik wird eine bestimmte Ästhetik importiert und die, es ist so ein bisschen schwierig, weil es sich drum gestritten wird, ob der deutsche Expressionismus wirklich zu Gothic Cinema gehört oder nicht. Und der einzige Film, der, glaube ich, konsistent in der Forschung dazu gezählt wird, ist Nosferatu. Wobei ich finde eigentlich das Kabinett des Dr. Caligari ist ganz klar Gothic. Also selbst wenn man, ich habe den vor kurzem erst wieder geschaut und festgestellt, es sieht original aus wie Tim Burton. Also weil Tim Burtons Sets zum Teil eins zu eins kopieren, was da in Caligari rumsteht. Ja, aber da wird auf jeden Fall diese Ästhetik systematisiert. Wir haben eine bestimmte Repertoire, das aufgestellt wird und das in den Film übersetzt wird, weil hier ausgelotet wird, wie können wir die Ästhetik des Gothic aus der Literatur visualisieren. Und das ist auch sehr spannend, weil Gothic in der Literatur eigentlich nicht funktioniert. Also das sagen viele ForscherInnen, dass es eigentlich ein Genre ist, was visuell funktioniert und nicht über Texte, und dass es quasi deswegen im Film im 20. Jahrhundert zu seiner vollen Entfaltung gerät, weil es eigentlich visuell ist, weil es eben sehr ästhetisch ist und das natürlich umschrieben werden kann, aber es ist eben nicht so effektiv. Und das passiert im deutschen Expressionismus. Und das Interessante ist eben, dass die Leute, die sagen, deutscher Expressionismus gehört nicht zum Gothic Cinema, dann in der Regel mit dem Universal Horror Cycle anfangen, 1930, also oder in den 30ern dann. Und das finde ich auch insofern absurd, als man ja ganz klar nachvollziehen kann, dass sogar das Personal zum Teil das gleiche war, zum Großteil. Ja. Also weil Leute wie Karl Freund oder Peter Lorre dahin abgewandert sind. Unter anderem, ne, da gab es eine ganze Reihe von quasi Stars des deutschen Expressionismus, die nach Amerika ausgewandert sind, aus politischen Gründen, und die dann eben im Universal Horror Film mitgemacht haben. Also Karl Freund hat Dracula gedreht von Universal, zum Beispiel. Und als, das finde ich sehr, das ist eine Kontinuität, die man Kameramann, nicht leugnen kann. Ja, als Kameramann.
Todd Browning, genau. Ja, richtig. Also er hat die visuelle Ästhetik als Emigrant dann mitgebracht nach Hollywood, und genauso, er hat ja die Mumie als Regisseur dann gedreht, ne? Und die Mumie, da würde man erstmal nicht an Gothic Cinema denken, aber die Mumie hat natürlich Motive wie den Fluch der Vergangenheit, die Leidenschaft, die in die Vergangenheit zurückreicht und so weiter. Ich habe kürzlich einen Film betreut, der restauriert und jetzt als Blu-ray erscheinen wird, im Dezember allerdings erst, nämlich Der Mann, der lacht, The Man Who Laughs. Das ist ein Film mit Konrad Veit, natürlich dem Schlafwandler, ne, der diese ikonische Grinsemaske hat, aus der dann Joker entstanden ist, die Comicfigur, und später auch in dem Film mit Joaquin Phoenix gibt es sogar bildliche Zitate, wo er sich die Mundwinkel so hochzieht. Das ist 1:1 aus dem Stummfilm. Und dieser Stummfilm, das ist ganz interessant, ist eine Universal-Produktion Ende der 20er Jahre, die eben ja nicht als Stummfilm mehr gemacht werden sollte, aber auch noch nicht Tonfilm ist, also so ein Hybrid, dass man hört gewisse Sachen, die dann schon synchron sind, aber noch nicht die Dialoge, da sind Schrifttafeln noch. Und das ist alles toll restauriert worden für die deutsche Fassung, im selben Stil sind dann die Schrifttafeln, und das hat alles unglaublichen Gothic-Charakter. Aber eigentlich ist das ein Male Melodrama, also es ist kein Horrorfilm. Und das Interessante ist, dass dieser Film deswegen oft vergessen wird, weil er zwar diese Maske hat, aber er hat nicht diese Horrorhandlung, und das Monster ist auch nicht das Monster. Es hat natürlich die Tragik, die auch Frankensteins Monster später hat oder die Mumie. Aber er ist natürlich nicht selbst so grauenerregend, wie man das von den anderen kennt. Ich finde es auch nur interessant, dass also quasi diese Tendenz auch in Hollywood früher beginnt, aber die meisten Leute tatsächlich mit dem Tonfilm, mit Dracula, das dann eigentlich erst wahrnehmen. Ich glaube auch, das Phantom der Oper wurde ja vorher, Lon Chaney, genau, wurde vorher ja schon gemacht.
Ich finde eigentlich, man kann das nicht trennen. Ich glaube, ohne deutschen Expressionismus gäbe es keinen Universal Horror Cycle. Also auch ästhetisch nicht. Deswegen muss man eigentlich den mit dazu zählen.
Es gab ja dann, und zwar international, immer mal wieder Wellen, ja, das beschreibst du ja auch, und immer mal wieder Phänomene, wo das eine größere Rolle spielte und wo nicht. Hast du denn eine Systematik darin erkannt, wann Gothic-Elemente in bestimmten Kinematografien eine größere Rolle spielen und wann sie verschwinden? Das ist jetzt eine ganz gewagte Frage eigentlich, aber das ist natürlich interessant. Also bist du da auf irgendwas gekommen?
Ja, ich habe es versucht. Ich kann dir verraten, so systematisch funktioniert es leider nicht. Es wäre schön. Also es lässt sich zum Teil kulturhistorisch rückbinden an sowas wie den Vietnamkrieg, genau wie beim Horrorfilm. Oder in den 30ern natürlich den Zweiten Weltkrieg oder den ersten beim deutschen Expressionismus. Also solche ganz klaren Zäsuren sind natürlich, schlagen sich natürlich immer im Film nieder oder überhaupt in der Kunst. Und selbstverständlich auch im Gothic. Was ich auch interessant fand, war die Beobachtung, ist natürlich eigentlich auch offensichtlich, aber kaum untersucht bisher, dass sich auch filmtechnische Entwicklungen selbstverständlich darin niederspiegeln. Also die klassischen Zäsuren, die gezogen werden, die Umbruchsmomente des Gothic Cinema sind geknüpft daran, dass wir erstens längere Filme haben im deutschen Expressionismus zum ersten Mal, ne, etwas, das länger ist, 3 Minuten geht. Dann haben wir die Industrialisierung der Filmproduktion in Hollywood und den Universal Horror Cycle im Studiosystem. Dann haben wir den Tonfilm, der damit einhergeht. Dracula war ja der erste Horrorfilm mit Ton. Das sieht man auch sehr stark, dass er so dazwischen hängt, wie du das beschreibst für den L'Homme qui rit. Also, dass er irgendwie sehr theatralisch ist und sehr awkward irgendwie mit dem Ton umgeht. Und dann haben wir als nächstes natürlich den Farbfilm mit den Hammer-Horrorfilmen und dem Poe-Cycle von Corman. Und die nächste Zäsur ist tatsächlich in den 70ern die Lockerung oder die Abschaffung, glaube ich, des Hays Codes.
Das ist ein Ende der 60er eigentlich schon, 67, ne?
Genau. Ja, aber das kommt so zeitversetzt, ne? Da merkt man plötzlich, es gibt Sexploitation und Horrortica. Das finde ich auch toll, dass das ein eigenes Subgenre ist, weil das so populär war. Horrortica, ja. Also wo plötzlich die Ausschnitte tiefer werden und die Frauen nackter und sowas, weil einfach die Zensur nicht mehr so stark war. Und selbstverständlich kann man dann auch beobachten, dass in der Postmoderne sich alles diversifiziert und hybridisiert, bis dahin, dass diverse, vor allem Filmkritiker, nicht so sehr Wissenschaftlerinnen, das Ende des Gothic ausgerufen haben und meinten, spätestens mit dem Exorzisten ist dieses Genre tot und ist jetzt auch historisch geworden, weil sich das so sehr aufspaltet, dass es quasi nicht mehr greifbar wird und auch diese klassische gotische Ästhetik, nicht mit den Grüften und Ruinen und dunklen Vorhängen und so weiter, verschwindet zusehends. Das finde ich nicht sinnvoll, dann zu sagen, das Genre hört jetzt auf, aber das ist ein anderes Problem. Aber ja, es gibt diese Wellen, es gibt diese Zäsuren, die ich finde bei filmtechnischen Entwicklungen eher noch funktionieren als kulturhistorisch. Also da sind die Peaks nicht so ganz offensichtlich. Und wie du sagst, auch eine interessante geografische Wanderung, die immer über den Atlantik springt. Wir haben zuerst deutschen Expressionismus, dann Hollywood, dann haben wir in den 60ern wieder England, Hammer, und dann später wieder USA, also wo dann auch sowas wie der Exorzist kommt und in den 60ern Hitchcock auch, beziehungsweise schon früher, aber der dreht ja schon vorher in Amerika, also so, wo es ein paar Mal so über den Atlantik geht.
Stimmt, Rebecca ist ja ein früherer Film von ihm oder auch Psycho 1960, könnte man mit Gothic-Ästhetik zusammenbringen.
Ja. Unbedingt, ja. Ich glaube, Rebecca war der erste, den er in den USA gedreht hat, wenn ich mich nicht irre. Und es ist natürlich ein klassischer Female-Gothic-Film. Also das ist ganz spannend geografisch. Und dann natürlich auch hier wieder in den 60er, 70ern löst sich das so ein bisschen auf, weil wir dann auch eine sehr starke Gothic-Produktion haben in Italien, in Spanien, in Frankreich und dann natürlich auch in Asien, die mittlerweile
und in Deutschland
riesengroß ist, in Deutschland natürlich auch.
Also die Edgar-Wallace-Filme sind natürlich nicht denkbar ohne expressionistische und Gothic-Einflüsse. Und es gibt ja sogar Versuche von Harald Reinl mit die Schlangengrube und das Pendel so an diese Poe-Verfilmungen ein bisschen anzuknüpfen. Und also oder die Hammer-Filme natürlich auch. Also es ist sehr interessant, wie du das beschreibst. Ja, das wandert in der Tat durch diese Kinematografien hindurch und entwickelt dann aber auch so Spezialitäten. Also in Italien zum Beispiel haben wir diesen extrem extrem farbige Version von Gothic durch Mario Bavas Filme, die 3 Gesichter der Furcht und so weiter, die toten Augen des Dr. Hitchcock vielleicht Antonio Margheriti ist jemand, der dann noch auch eine Schwarz-Weiß-Ästhetik in Italien eine Zeit lang vertritt. Interessant ist in Spanien Jess Franco, der auch Schwarz-Weiß-Filme, also eine seiner vielen Dr. Orloff-Verfilmungen, die er da irgendwie immer wieder gedreht hat. Der geheimnisvolle Dr. Z erscheint übrigens auch demnächst als Blu-ray wieder. Ist ein toller Film mit einer krassen Schwarz-Weiß-Ästhetik, während er dann später wirklich auf Pop-Art baute und dann eben auch immer solche Elemente mit Psychedelic-Motiven koppelte. Und das ist ja das, was du meinst. Das ist ja Horror und Erotik kombiniert. Ne? Und Was ich auch sehr faszinierend finde, du hattest vorhin, das wollte ich natürlich eher für das Ende aufheben, aber du hattest es schon erwähnt, es gibt ja auch ein subkulturelles Phänomen, Gothic. Und interessant ist, weil damit habe ich mich natürlich auch sehr viel beschäftigt, auch jetzt in meinem Buch Schwarz ja nochmal, das beginnt ja eigentlich auch in den Vorläufern schon in den 60er Jahren, also mit dem Beginn der eigentlichen Popkultur, wie wir sie verstehen, mit Bands wie den Doors, wie Nico, ja. Und die benutzen dann aber auch wieder eine Ästhetik und eine Bildwelt, die mit den Filmen quasi auch mit dem Einfluss der Filme zusammenhängt. Und das fließt dann mehr und mehr zusammen, sodass man in dem, was du ja auch so, schon sagst, das postmoderne Kino, dass man dann wirklich Filme hat wie The Lost Boys oder so, wo eben Subkultur, klassische Gothic-Motive und auch Teenie-Film und so einfach zusammenkommen.
Ja. Ja, kurz am Rand, ich habe Lost Boys vor kurzem mal wieder geschaut und war wie jedes Mal vollkommen weggeblasen am Anfang von diesem unsäglichen Saxophonisten, erinnerst du dich? Die gehen auf so ein Konzert, ja, und dann ist total da so ein halbnackter, öliger Typ mit Fukuhila und Saxophon, das ist einfach unglaublich.
Kommt der nicht auch in Mad Max 3 vor? Ist das nicht der Saxophonist?
Das mag sein, dann habe ich den verdrängt.
Also es ist so, ich glaube, das ist ein Typ, ist so der spielte damals in der Popmusik durchaus eine Rolle. Und aber mich hat das auch immer erstaunt. Also ich hatte da auch eine Diskussion drüber, weil ich finde Saxophon sowieso fürchterlich als Instrument schon. Und gut, also das entlarvt mich jetzt als Banausen, aber ich habe nie verstanden, warum in der Punkmusik zum Beispiel schon Saxophon vorkam in den 70ern und wie das funktioniert. Und aber ein guter Freund von mir aus Amerika, er hat selbst Saxophon gespielt in einer Punkband und er meinte, dass das war damals so. Also es kam halt, weil Punk ja alles aufgegriffen hat, auch Jazz, ne? Und das aber quasi dann auf so ein Level gebracht hat, dass das irgendwie zusammenfloss. Und dann hat man das in bekannten Bands wie X-Ray Specs und sowas. Und dann eben aber auch, das war offenbar so. Aber es ist, glaube ich, eher ein amerikanisches Phänomen.
Super.
Also. Ja, aber ich verstehe genau, was du meinst.
Ja, ich vergesse es auch jedes Mal, dass der da drin ist und bin dann immer überrascht und finde es gleichzeitig super, dass dieser Typ da auftaucht.
Ja, parallel für mich war ja der Film, ich war ja damals schon Teenager, ne, und habe das ja sehr bewusst wahrgenommen. Und für mich war Near Dark natürlich der Film. Und das ist ja der Gothic-Western-Vampirfilm, kann man sagen. Also Road-Movie-Western, Vampire und dann eben dieses, was man theoretisch auch im Amerikanischen als Southern Gothic bezeichnen kann. Das ist ja auch wieder eine eigene Spielart, können wir vielleicht kurz drüber reden. Dass eben diese amerikanische Frontier- oder Post-Frontier-Atmosphäre, also quasi das Land, das eigentlich schon erschlossen ist, aber immer noch sein Geheimnis für sich behält. Und manchmal bricht das so durch, ja. Also das Unheimliche im Road-Movie, das Unheimliche in bestimmten Western, ja. Also das ist da eigentlich voll präsent. Das war für mich der Film der Zeit.
Ja, das stimmt. Das ist auch sehr schön. Vielleicht noch kurz zu dem, ich habe dann das Saxophon ins Spiel gebracht, aber eigentlich ging es ja um die Subkultur. Da wollte ich noch ergänzen, dass man das natürlich auch ganz krass sieht an Tim Burton, wo wir diese starke Verschränkung haben von Subkultur oder auch so ein Ausladen, ne, dass dann selbst Leute, die sich wahrscheinlich nicht als Goth definieren würden, plötzlich diese Tim Burton-Ästhetik übernehmen und Ringelstrümpfe tragen und so weiter. Und er selbst auch, der das als Regisseur ja auch geprägt hat, auch als er dann mit Helena Bonham Carter nur noch im Doppelpack aufgetreten ist, dass die halt auch so aussahen, aber immer gesagt haben, ja, wir sind aber gar keine Goths, wo also dieser Lifestyle ganz stark verschwimmt mit der filmischen Ästhetik, die er vertritt. Und das auch zu so einem Mainstream-Phänomen plötzlich wird, nicht? Also, dass es über die Subkultur hinaus schwappt, weil Tim Burtons Filme so populär waren, dass diese Ästhetik plötzlich Mainstream wurde.
Das stimmt. Also Tim Burton ist mit Sicherheit ein Phänomen, das sich ja auch auswirkt bis in Popkultur und Mode, dass er mit Nightmare Before Christmas, den er ja produziert hat zumindest, wirklich also Accessoires begründet hat, die immer noch umherspuken. Ja, das ist, wobei Tim Burton interessanterweise, außer vielleicht bei Sleepy Hollow, doch auch eigentlich die ironische Variante von Gothic vertritt. Also nicht unbedingt diese finsterste Interpretation davon bietet.
Ja, das ist auch jetzt auch so ein bisschen ein Streitfall in der Forschung, nicht wahr? Also da gibt es eine relativ berühmte Meinung, sage ich mal, die dahin zieht, was du sagtest, und zwar ist das Jeffrey Weinstock, der diesen Begriff Gothic Light, also oder Gothic in Anführungsstrichen genauso meint, wie du sagst, dass es ironisch irgendwie funktioniert, dass er eben sagt, es ist eigentlich nicht mehr Gothic so wie früher, dass es etwas ist, was über mit Suspense arbeitet und Angst erzeugt und irgendwie Beklemmung hervorrufen möchte und sowas, sondern es referenziert nur noch diese Filme und ist aber an sich nicht mehr irgendwie affektiv, sondern es referenziert die Affekte, die diese alten Filme hatten.
Genau, die ihn auch geprägt haben natürlich,
Ja,
ne?
genau, und spricht aber irgendwie auch ein Publikum an, was natürlich auch mit diesem Film aufgewachsen ist.
Das würde mich mal interessieren, wenn ich das persönlich einfach mal frage. Was ist eigentlich dein Bezug gewesen? Also mit welchen Filmen wurdest du da konfrontiert? Weil ich kann ganz klar sagen, bei mir waren das, ich erinnere mich, ich bin mit 12 oder 13 wirklich ins Kino gefahren in Mainz und habe mir Nosferatu angeguckt in so einer Sondervorführung sonntags nachmittags für 3 Mark oder so. Also das und dann natürlich auch die Filme, die im Fernsehen kamen. Das waren natürlich die Universal-Filme und sowas. Und danach kam erst Tim Burton, danach kam erst Near Dark und so weiter. Wie war das denn bei dir?
Ich glaube, bei mir war das tatsächlich chronologisch andersrum. Ich glaube, ich kannte eher Tim Burton und der Rest kam dann so im Studium dazu, dass ich dann einfach anfing, mich für Filmgeschichte zu interessieren und dann das alles nachgeholt habe, irgendwie mehr oder weniger systematisch. Aber es ist natürlich, es ist, glaube ich, ein witziges Phänomen, was viele Leute haben mittlerweile, dass sie, und das schreibe ich ja auch in dem Buch, in, glaube ich, als es um Dracula geht. Ich habe ja auch den Dracula von 2020. Dabei, wo es eben ganz stark um diese Referenzialität geht und darum, dass ich meine, die Serie selbst das thematisiert, dass gerade Dracula, ich würde auch Psycho zum Beispiel zählt auch dazu, ist ein Text, bei dem wir in erster Linie die Referenzen darauf kennen, bevor wir das Original kennen. Ne? Wie du sagst, ist auch vorhin, niemand liest Frankenstein, so niemand liest Dracula den Roman. Alle kennen aber irgendwie die Filme oder die Ästhetik ist so populär, so allgegenwärtig, dass wir wissen, es ist eine Referenz auf Dracula, ohne Dracula zu kennen. Genau wie in Psycho die Duschszene natürlich tausendfach referenziert ist. Und gerade eben jüngere Leute, oder mittlerweile sind es ja fast alle, chronologisch wahrscheinlich eher irgendeine Referenz gesehen haben als den Film bei der Erstausstrahlung quasi im Kino. Das ist ganz spannend. Das ist auch bezeichnend eben für Gothic, glaube ich, dass man besonders wenn man es jetzt bis auf die Literatur zurückverfolgt, immer über so eine Wiederholungsschleife reinkommt. Also das Genre selbst, das haben wir ja vorhin auch schon erwähnt, dass es immer diese Revivals gibt. Das Genre selbst ist so ein Wiedergänger, der sich immer auf ältere Gothic-Artefakte bezieht, die sich wiederum auf ältere Gothic beziehen. Und selbst ganz am Gründungsmoment haben wir das schon, ich hatte es ja vorhin erwähnt, der erste Roman, der sich selbst Gothic Novel nennt, The Castle of Otranto, hat so ein Vorwort, was seitdem auch ein Klassiker geworden ist, in dem steht, dass dies ein Text ist, der also in einer alten Bibliothek irgendwo in Italien entdeckt und übersetzt wurde. Also er tut so, als er referenziert wiederum eine Vergangenheit. Das ist bezeichnend für Gothic, dass eine bestimmte Zeitlichkeit, dass hier eine bestimmte Zeitlichkeit vorliegt, die immer einen Vergangenheitsbezug konstruiert. Und zwar quasi von Tag 1 wird sich immer rückbezogen auf irgendwas Vergangenes, ne? Auch auf gotische Literatur, die natürlich gar nicht mehr aktuell war im 18. Jahrhundert, und so weiter, dass es immer irgendwie so Verweise auf irgendwas Zurückliegendes sind. Aber damit stellt sich natürlich die Frage, weil wir gerade über Tim Burton sprachen, ob er nicht einfach genau das Gleiche macht und genau deswegen erst recht nicht Gothic in Anführungszeichen ist, sondern Gothic, weil er genau das tut, nämlich auf vergangene Gothic-Werke zu verweisen.
Ich will da nicht widersprechen, weil ich ihn auch immer so wahrgenommen habe. Und für mich wie gesagt, natürlich habe ich Beetlejuice und solche Filme vorher gesehen. Aber für mich war der Schlüsselfilm, wo ich wirklich Zugang zu ihm bekam, eher Sleepy Hollow. Und der ist ja sehr klassisch in seinem Zugang. Nicht nur, weil er die Vorlage auf eine Weise nochmal interessant interpretiert, sondern auch die ikonische Besetzung, die er dann schafft. Christina Ricci und Johnny Depp und so weiter. Und ich glaube, dass er damit sehr viel hinterlassen hat zu der Zeit auch. Ich hatte vorhin das auch nochmal gesagt, es gibt in der Gothic-Subkultur ja auch eine Rezeption der Filme und auch so ein Nachahmen. Also hat es das erwähnt, Tim Burton hat da bis in den Mainstream ja auch Auswirkungen gehabt. Gleichzeitig ist es in Amerika und England so, dass die Leute tatsächlich viel tiefer in die Filmgeschichte gucken. Da spielt dann Tedda Barra, der Stummfilmstar, eine Rolle zum Beispiel, die wirklich absolutes Role Model sein könnte. Ne? Also die hat ja sogar so dunkle, verfilzte Haare zum Teil und sowas und dieses Make-up. Du hattest zu Recht übrigens auf Konrad Veit in Caligari hingewiesen, dass der Corpse Paint ist ja da quasi genau das Make-up, das er trägt. Und die Art und Weise, wie er sich bewegt, ist ja dann aufgegriffen von Peter Murphy bei den Shows von Bauhaus Anfang der 80er Jahre. So wie wir es auch übrigens im Anfang von dem Film Begierde, The Hunger, sehen, mit David Bowie und Catherine Deneuve. Das war für mich auch ein total wichtiger Film, weil das Titellied ist ja Bela Lugosi's Dead. Und das ist ja, im Grunde hättest du dein Buch damit anfangen können, weil dieses Lied und dieser Film, also das Lied ist von 79, der Film ist von 82, da war im Grunde ja die Geschichte von der Band Bauhaus, die auch noch Bauhaus heißt, was überhaupt nicht zu passen scheint in dem Fall, ist ja auch wieder ein Kunststil. Da war die Band schon an einem Endpunkt eigentlich, ja, und existierte kaum noch in der eigentlichen Formation zu der Zeit. Und das Lied war die erste Single und Bela Lugosi's Dead ist eigentlich eine ironische Aufarbeitung dieser Gothic-Klischees. Also sie haben im Grunde die Parodie auf etwas vorweggenommen, was sie selbst begründet haben mit diesem Song. Und die Batcave-Kultur, also dieser Club Batcave in London zum Beispiel Anfang der 80er, hat ja auch immer so ein Augenzwinkern mitgedacht. Von daher komme ich nochmal zu Tim Burton. Tim Burton ist nicht so fern davon, nur dass er es halt im Kino macht, was andere in der Musikkultur gemacht haben. Und was man dann eher mit Susie and the Banshees und solchen Musikerinnen-Bands verbindet. Und was ich damit meine ist, es gibt eine unglaubliche Dynamik wie zwischen Popkultur, Subkultur und Medienwelt eigentlich und Film und Fernsehen und so weiter. Ne?
Ja.
Also das nur als Beobachtung.
Ja, absolut. Ich frage mich auch gerade, ob das bei irgendeinem anderen Filmstil so stark ist wie beim Horrorfilm. Das kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Also K-Pop vielleicht in der Musik oder sowas, ne? Aber stell dir vor, Western hätte irgendwie diese popkulturellen Auswirkungen gehabt. Das wäre völlig grotesk.
Ich will gar nicht ausschließen, dass der Western, also zumindest die Idee des Western und seine Mythologie nicht diese Auswirkung haben, weil du musst bedenken, wie viele Actionfilme später solche Elemente aufnehmen, die wie die Rambo das Franchise sich entwickelt hat, wie Logan Wolverine quasi sich da entwickelt hat in dem Film, wo er gealtert ist. Das sind ja alles Western und Roadmovies in gewisser Weise und es sind auch Westerner, es sind Frontierfiguren. In der Mode ist es auch so, in den 80er Jahren es ist nicht zufällig, dass ich vorhin bei Near Dark auch darauf verwies, das war ja total cool, dann diese Street-Rock-Mode dann zu übernehmen, die ja immer auch eine Western-Mode war. Also Flanellhemd, Lederjacke und zerfetzte Jeans, Cowboy-Stiefel. Das war so der Junkyard Guns N' Roses Look eigentlich. Ja? Und
ja, das
der
stimmt.
Wurde dann gekoppelt damit. Also es gab schon all diese Dinge, und die sind auch zusammenführbar. Ich verstehe schon, was du meinst. Es eignet sich nicht bei allem so, ne? Aber ich glaube, es geht auch immer um die Mythologie. Also welche mythologischen oder Mytheme als Mythenbausteine sind kompatibel mit popkulturellen Phänomenen? Und dann hat man eine Langlebigkeit. Und Ich finde es gut, dass es Tendenzen gibt, aber vor allem in der englischsprachigen Literatur, das zu rekonstruieren und eben nicht nur die Filme wahrzunehmen, nicht nur bestimmte Filme wahrzunehmen, sondern auch zu verstehen, da gab es in der Stummfilmzeit relativ viel schon, da gab es im italienischen Kino sehr viel, was man heute wiederentdeckt, was aber lange vergessen war, da gab es im deutschen Kino diese Dinge und man kann das wieder entdecken. Es ist also eine richtig, wirklich so ein Füllhorn. Ne? Und daraus hast du ja auch geschöpft. Jetzt würde ich gerne zum Abschluss nochmal auf, du hast ja konkrete Filmbeispiele genommen, zum Beispiel Crimson Peak. Du hast die Serie Dracula schon erwähnt und auch begründet. Wie hast du da ausgewählt? Also das, womit du dich dann intensiver beschäftigst? Was war das Kriterium?
Also ich habe ja auch im zweiten Teil, der zweite Teil ist ja dieser historische Überblick, so vereinzelt Beispielanalysen, die aber nicht so ausführlich sind. Und da sind es, glaube ich, hauptsächlich Filme, die einerseits besonders prägend für das Genre waren, die also bestimmte Standards gesetzt haben, die aber gleichzeitig auch ungewöhnlich sind oder auf eine bestimmte Art kontraintuitiv funktionieren. Also zum Beispiel Bride of Frankenstein. Der einerseits natürlich super ikonisch war und mitunter als der beste Universal-Horror-Film gehandelt wird und so weiter. Den ich aber analysiere als ein Beispiel für Queer Gothic. Also was wahrscheinlich irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, sehr offensichtlich ist, aber das würde man jetzt nicht unbedingt in den 1930ern platzieren. Oder Rebecca, ja, eine Gespenstergeschichte ohne Gespenst. Der Dracula von Hammer ist natürlich wiederum das Paradebeispiel für den Farbfilm, der auch eben insofern prägend für weitere Vampirfilme ist, als diese Farbe plötzlich einen sehr starken Fokus auf Rot, auf Blut nach sich zieht. Und was sich zum Beispiel auch sehen lässt, ist, dass wir hier zum ersten Mal eine Betonung der Vampirzähne haben, weil da natürlich das rote Blut dran klebt, was man vorher gar nicht gesehen hätte. In dem 31er Dracula sind es zum Beispiel eher die Augen des Vampirs, die in Szene gesetzt werden. Und da verschiebt sich das.
Hypnose, genau.
Ja, da sieht man immer diesen klassischen Schwarz-Weiß-Film, diesen weißen Strich, dieses Licht auf den Augen. Und ab Hammers Dracula sind es dann die Zähne. Oder The Fly, den ich als Beispiel für Body Gothic habe, was jetzt, glaube ich, ein Film ist, den man gar nicht unbedingt im Gothic verorten würde. Oder Body Gothic an sich ist so ein bisschen was viele nicht auf dem Schirm haben. Das fand ich sehr interessant, weil wir hier plötzlich ein Verhältnis zu Körpern haben, was anders ist als vorher. Also besonders, wenn man die ältere Adaption von 58 damit vergleicht.
Genau, die ältere.
Da funktioniert ja Othering total anders. Also in den 50ern ist es das Monster da draußen, das vernichtet werden muss. Und in den 80ern wird er selbst dazu und beobachtet seine Transformation und akzeptiert das. Und natürlich auch mit den ganzen AIDS-Referenzen, die hier 86 ganz klar drin sind. Also es ist einfach ein sehr interessantes Beispiel. Und im dritten Teil habe ich mich ja dann auf drei zeitgenössische Beispiele eingeschossen und die dann auch ausführlicher untersucht. Und hier habe ich mir auch die Freiheit genommen, Fernsehserien, oder es ist ja Post-TV quasi, gleichwürdig mit Filmen zu behandeln, weil ich auch gar keinen Unterschied mehr sehe, das zu trennen. Weil die genauso komplex sind wie Filme und vor allem im Gothic fast noch prägender. Also wir haben hier so ein Phänomen, dass Gothic in Serien abgewandert ist in den letzten 10 Jahren und weniger im Kino stattfindet. Mhm. Oder vor allem diese klassische, traditionelle Gothic-Ästhetik hat so ein Revival in diesen Netflix-Serien und HBO und so weiter. Und da habe ich neben Dracula eben Crimson Peak und The Haunting of Hill House, die Netflix-Serie, was natürlich eine Adaption von einer der zwei paradigmatischen Haunted House-Romane überhaupt ist. Und was ich hier sehr spannend fand, war, dass zumindest meiner Ansicht nach die Serie selbst nach dem Prinzip eines Haunted House aufgebaut und strukturiert ist. Also ich begreife das Haunted House als ein Ort, oder man könnte ihn auch als Medium bezeichnen, ein Ort, an dem Zeitlichkeit durcheinander gerät, weil irgendwie Vergangenheit und Gegenwart sich andauernd überschneiden und andauernd einander stören, so Interferenzen und Überlappungen bilden. Und genau das Gleiche macht die Serie. Also hier ist nicht nur das Leben der Figuren, auch außerhalb des Hill House, von der Vergangenheit, von Interferenzen aus der Vergangenheit geprägt, sondern die Struktur der Serie selbst bildet das nach, dass wir also ständig Rückblenden haben im Jetzt und die Vergangenheit sozusagen immer einfällt in diese Timeline, die heute spielt und sie immer wieder unterbricht und irgendwann verschmelzen die auch miteinander, dass die also vollends ununterscheidbar werden. Genauso wie Traum und Fantasie und Wahnsinn nicht mehr unterscheidbar werden von Realität, was ja in Spukhäusern auch passiert. Also deswegen fand ich das Beispiel sehr spannend. Übrigens viel besser als das, was danach kam, The Haunting of Bly Manor, was die Adaption der zweiten klassischen Spukhausgeschichte ist, also Turn of the Screw.
Ja, habe ich auch gesehen, ja.
Das fand ich irgendwie dann sehr underwhelming, aber in Haunting of Hill House fand ich das sehr interessant. Und Crimson Peak fand ich deswegen ganz fantastisches Beispiel, weil der Film natürlich absolut klassische Gothic-Ästhetik auffährt und einen unfassbaren Katalog an Motiven, Figuren und Ästhetiken aus der gesamten Filmgeschichte, ja, vom Stummfilm bis quasi gestern oder gut, bis in die 80er, ich glaube, das jüngste ist Shining als Referenz, alles auffährt, was so zu klassischen Gothic gehört, Figuren aus der Literatur, Motive und so weiter. Und trotzdem schafft es der Film, eine sehr eigene, markante Ästhetik zu bilden, die nicht so aussieht wie irgendein anderer Film. Der schafft es auch, diese ganzen Zitate und Referenzen miteinander zu verbinden. Also die funktionieren, der funktioniert als organisches Ding, das daraus eine eigene Ästhetik entwickelt und dass die nicht so nebeneinander stehen, obwohl sie sehr disparat sind. Mhm. Das finde ich sehr toll. Der Film wird auch besser, je öfter ich ihn sehe. Finde ich ganz hervorragend. Also ganz klassisches Gothic Cinema, aber gleichzeitig irgendwie was Neues.
Ja. Kann ich alles total gut nachvollziehen. Was ich nicht ganz so sehr ist, die gar nicht so unpopuläre Meinung, dass Serien, Streaming-Formate und Kinofilme sich gar nicht so sehr unterscheiden. Ich denke, das tun sie schon. Und auch Crimson Peak ist ein Film, der anders funktioniert als zum Beispiel die Hill House-Serie. Ne? Also quasi, weil er diese Verdichtung braucht. Und die Verdichtung ist etwas, was dem Film als so maximal zweistündigem Werk ja schon eigen ist und was ganz andere Dramaturgien erfordert. Also dieses ausufernde Hin- und Herspringen in den Zeiten, was man im seriellen Erzählen möglich gemacht bekommt. Ja, das ist natürlich im Film so nicht möglich, aber die Verkürzungen, die der Film braucht, die machen ihn manchmal noch mal kreativer und herausfordernder. Also da sehe ich schon einen Unterschied. Ich lebe auch nicht in der postkinematografischen Zeit, wie das ja einige Kolleginnen und Kollegen gerne mal so sehen, als Filmwissenschaftler, sondern es ist eine Koexistenz. Also ich nehme diese Dinge ja absolut wahr. Und ich war etwas überrascht, aber vielleicht ist es zu naheliegend, dass du den Fokus nicht auf Penny Dreadful gelegt hast, weil das ja eine Serie ist, die auch noch explizite Adaptionen der literarischen Gothic-Figuren, also Frankensteins Monster und so weiter, Jekyll und Hyde, leistet. Also quasi die in diesem seriellen Kontext das auch noch so mit einbaut und so ein eigenes Universum daraus kreiert, was eigentlich, ja, pure Gothic-Essenz sein möchte. Ne? Aber wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen zu naheliegend fast schon. Oder ich weiß nicht, was meinst du?
Ja. Vielleicht noch kurz zu der Filmserienfrage, ohne dass ich wir das müssen wir jetzt auch nicht ausdiskutieren. Ich wollte jetzt nicht damit gesagt haben, dass das natürlich alles identisch ist. Da bin ich voll bei dir, also da stimme ich dir vollkommen zu. Was ich meine ist, wenn es mir darum geht, quasi die Ästhetik und die Motivik des Gothic Cinema herauszuarbeiten und zu schauen, wie funktioniert das heute und wie verhält es sich zu Vergangenen, auch vor dem Hintergrund, dass es ja oft heißt, das Genre gibt's eigentlich gar nicht mehr. Also wenn es um diese Fragen geht, ist es ja dann letztendlich völlig egal, ob es eine Serie ist oder ein Film oder irgendwas dazwischen, wie diese BBC-Serie, genau, die ja quasi aus drei Spielfilmen besteht. Von der Länge her, also in der Hinsicht meine ich, ist der Unterschied komplett vernachlässigbar. Aber ich stimme dir natürlich vollkommen zu, dass die Dramaturgie ganz anders funktionieren muss, längenbedingt. Und ich finde es auch nicht gut, dass die jüngeren Filme versuchen, von der Länge her an Serien ranzureichen. Ich finde, 90 Minuten ist eine ideale Länge aus guten Gründen, aber das ist ein anderes Problem.
Es ist, es kommt ein sehr schöner Film, das kann ich verraten, von Edgar Wright, der Film Last Night in Soho. Und der ist, sagen wir mal, der ist nicht pures Gothic-Cinema, aber er bedient sich auch sehr stark aus diesem Kontext. Ne? Und ich will und darf noch gar nicht so viel über den verraten. Es gibt einen tollen Trailer. Ne? Also der Film hat ja so eine Zeitreise, die zwischen der Gegenwart und den Swinging 60s in London sich abspielt. Aber er hat auch starke Verweise auf Dinge, die wir jetzt schon erwähnt hatten, also bis hin zu den Rippermorden und so weiter. Und der hat auch starke Bezüge zum Italian Gothic, also zu dieser farbenfrohen Ästhetik, ne, die man von Mario Bava und Dario Argento aus Suspiria kennt und so weiter. Also das sind alles Dinge, die uns in Zukunft auch noch erwarten. Also das ist etwas, was hochaktuell ist. Und natürlich bin ich sehr gespannt, wie, wenn es denn zustande kommt, wie Robert Eggers mit Anna Taylor-Joy, die natürlich bei ihm in The Witch gespielt hat, die aber auch in Last Night in Soho eine Hauptrolle spielt, interessanterweise. Also sie ist ein bisschen so, als wäre sie eine dieser Gothic-Frauen, ne, aus dem Female-Gothic-Kontext. Es ist ganz interessant, dass sie offenbar ein sehr spezifisches Gesicht hat, das sich gut eignet für solche Period-Stoffe und für diese Art von Geschichten einfach auch. Ne? Finde ich einfach zeigt, dass dieses Thema nicht beendet ist mit unserem Podcast, schon gar nicht, sondern hoffentlich geöffnet wurde für Leute, die sich da interessieren. Und denen möchte ich natürlich das Buch Gothic Cinema, eine Einführung von Katharina Rein, erschienen im Springer VS Verlag, dem Wissenschaftsverlag natürlich, nicht dem Axel Springer Verlag, wie manche immer denken. Das möchte ich allen dann ans Herz legen. Ganz kurz noch, was ist dein nächstes Projekt? Was machst du aktuell?
Oh, ich übersetze gerade meine Doktorarbeit ins Englische. Mhm. Also schlicht deswegen, weil die Leute, die zur Zauberkunst forschen, in Frankreich oder USA oder Großbritannien sitzen. Das ist auch der Grund, warum ich sie auf Deutsch veröffentlichen wollte. Aber gleichzeitig ist das jetzt natürlich auch ein Grund, eine englische Übersetzung zu veröffentlichen, damit sie auch beim Diskurs ankommt. Und ja, der Vertrag ist schon unterschrieben und ich bin dran und kommt dann hoffentlich nächstes Jahr auf Englisch.
Sehr schön. Ja, das ist sehr gut, wenn das eine größere Aufmerksamkeit noch erfährt. Und ja, Katharina, ich danke dir sehr. Ich fand das sehr interessant auch nochmal. Ich hoffe, es war für dich auch rückblickend nochmal interessant, das Thema zu rekapitulieren.
Auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich gar nicht zu Penny Dreadful was gesagt. Soll ich das noch machen?
Möchtest du zu Penny Dreadful noch was abschließend sagen?
Es knüpft tatsächlich ganz gut an diese Aktualitätsfrage, fällt mir gerade auf. Und zwar kommt es ja als Beispiel schon vor. Ich habe es tatsächlich deswegen nicht ausführlich behandelt, weil ich andere Beispiele spannender fand. Also wie du sagtest, ist auch zu offensichtlich. Ein bisschen, wobei man da auch diesen schönen Exkurs hat in dieses Gothic-Western-Ding, ne, weil die, ich glaube, zweite oder dritte Staffel ja komplett in oder fast zu großen Teilen in Amerika spielt, in der Prärie und mit Indianern und allem. Also sehr, sehr spannend. Aber was ich ja in Penny Dreadful versuche zu illustrieren, ist genau diese Frage, ist das noch aktuell und wie können wir viktorianische Stoffe adaptieren, die klassische Ästhetik durchziehen mit den Ruinen und den Kleidern und den Korsetts und diesem ganzen Zeug und gleichzeitig etwas produzieren, das kompatibel ist mit dem Zeitgeist des 21. Jahrhunderts, mit Political Correctness, mit den Vorstellungen von Geschlechterrollen, die wir haben, weil das natürlich da überhaupt nicht funktioniert. Und das, finde ich, kann man an Penny Dreadful tatsächlich sehr gut nachvollziehen, wie sie zum Teil mehr oder weniger erfolgreich irgendwie versuchen, gerade was die Frauenrollen angeht, diesen Spagat zu leisten zwischen viktorianischen Figuren und eben etwas, was für heutige Zuschauerinnen auch funktioniert. Das finde ich, also in der Hinsicht ist es sehr spannend und das habe ich ja daran auch gezeigt, aber das ist natürlich interessant im Kontext von, ist das überhaupt noch aktuell, funktioniert das heutzutage überhaupt noch? Und Penny Dreadful würde natürlich sagen, ja, und zwar eben auch mit klassischer, traditioneller Gothic-Ästhetik und nicht nur ironisch gebrochen oder wie auch immer.
Das ist ein wunderbares Schlusswort und mit diesen Worten entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer aus dieser Positionfolge. Tschüss, Katharina.
Tschüss, vielen Dank.